Mein Name dann ist der Kurzwernsender, die Stimme von Türkiye. Im Studio in Ankara begrüßen Sie
Hüseyin Bal
und Murat Gökmen. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3A, Türksat 4A und Galaxie 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 Kilohertz. Und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 Kilohertz. In unserer Einstudiosendung bringen wir nach den Nachrichten die Sendereien Ruhmreiche türkische Sportler, Thema des Tages und Persönlichkeiten der türkischen Welt. Danach kommt türkische Musik. Jede Meldung, meine Damen und Herren.
Präsident Recep Tayyip Erdoğan und der armenische Premierminister Nikol Paschinyan haben laut der Kommunikationsdirektion der türkischen Zeitung Türkiye ein Telefongespräch geführt, um die bilateralen Beziehungen und die Entwicklungen in der Region zu erörtern. Präsident Erdoğan erklärte, der Normalisierungsprozess zwischen Ankara und Jerewan schreite voran, wobei die Bemühungen auf die Förderung des direkten Handels und die Stärkung der Zusammenarbeit konzentriert seien. Er bekräftigte das Engagement von Türkiye für Frieden und Stabilität in der Region. Paschinyan übermittelte während des Gesprächs auch Grüße zum Opferfest. Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern haben sich seit der Wiederaufnahme der Gespräche nach dem Bergkarabach-Krieg 2020 schrittweise verbessert. Dazu gehören vertrauensbildende Maßnahmen wie Direktflüge, Visaerleichterungen und Initiativen zum Ausbau der Grenzinfrastruktur.
Außenminister Hakan Fidan wies darauf hin, dass sowohl die USA als auch der Iran aufrichtige Bemühungen um eine Verlängerung des Waffenstillstands unternommen hätten und warnte, dass Israels Aktionen im Libanon diesen Prozess untergraben könnten. Der türkische Außenminister Hakan Fidan erklärte, US-Präsident Donald Trump plane, um am NATO-Gipfel teilzunehmen, der am 7. und 8. Juli in Ankara stattfinden soll. In einem Interview mit Bloomberg TV während seines Besuchs in Singapur am Montag antwortete Fidan auf die Frage, ob Trump am NATO-Gipfel in Ankara teilnehmen werde, soweit wir wissen, ja. Er plant daran teilzunehmen. Fidan erklärte, Präsident Recep Tayyip Erdoğan habe im vergangenen Monat mehrmals mit Trump telefoniert und der US-Präsident habe jedes Mal bekräftigt, dass er am Gipfel teilnehmen werde. Fidan betonte, dass die USA trotz politischer Rhetorik weiterhin an der NATO festhielt und sagte, es gebe keinerlei Anzeichen dafür, dass Washington die Drohungen aus der NATO auszutreten in die Tat umsetzen wolle. Fidan erklärte, die USA üben ständig Druck auf die Verbündeten aus, ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen und mehr Verantwortung für ihre eigene Sicherheit zu übernehmen. Die Europäer haben die Botschaft verstanden und bereits Schritte unternommen, um ihre Verteidigungshaushalte im Rahmen der NATO aufzustocken. Wenn die Staats- und Regierungschefs zusammenkommen, werden wir die erzielten Fortschritte überprüfen. Fidan wies zudem darauf hin, dass beide Seiten aufrichtige Bemühungen zur Verlängerung des Waffenstillstands unternommen hätten und betonte die Unterstützung Ankaras für die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Der Außenminister warnte, dass Israels Angriff auf die Hisbollah im Südlibanon trotz des Waffenstillstands ein erhebliches Risiko darstellten, das die Verhandlungen untergraben könnte und sagte, ich bin sicher, dass die Amerikaner und Iraner aufrichtig sind. Sie wollen einen Waffenstillstand und die Öffnung der Straße von Hormuz. Aber ich bin mir über Israels Absichten nicht sicher, sagte er. Seit den Angriffen der USA und Israels auf den Iran im Februar hat sich die Lage im Nahen Osten zugespitzt. Teheran reagierte mit Vergeltungsschlägen gegen Israel und die Verbündeten der USA am Golf sowie mit der Sperrung der Straße von Hormuz. Der unter pakistanischer Vermittlung erzielte Waffenstillstand trat am 8. April in Kraft, doch bei den Verhandlungen in Islamabad konnte keine dauerhafte Einigung erzielt werden. Seitdem tauschen beide Seiten weiterhin Angebote und Gegenangebote aus, um direkte Gespräche wieder aufzunehmen und den Konflikt zu beenden.
Iranische Medien berichteten von Explosionen auf der iranischen Insel Keshm nach US-Angriffen, die vom US-Zentralkommando bestätigt wurden. Laut US-Angriffen richteten sich die Angriffe unter anderem gegen iranische Raketen und Drohnen. Als Reaktion auf die Angriffe starteten die iranischen Revolutionsgarden Raketenangriffe auf US-Stützpunkte in Kuwait. Die kuwaitische Luftabwehr fing die anfliegenden Geschosse ab und die Behörden gaben an, dass keine US-Soldaten verletzt wurden. Die Konfliktparteien verhandeln über ein Friedensabkommen, nachdem der Krieg nach US-amerikanischen und israelischen Angriffen auf den Iran im Februar ausgebrochen war, trotz eines von Pakistan vermittelten Waffenstillstandsabkommens vom 8. April.
Von der Stimme Türkis hören Sie weitere Nachrichten.
Das Hilfswerk UNHCR hat zur weiteren Unterstützung der 1,2 Millionen Rohingya-Flüchtlinge in Bangladesch aufgerufen. Die Welt dürfe die notleidenden Menschen nicht vergessen, betonte das UNHCR angesichts von Mittelkürzungen in der internationalen humanitären Hilfe am Dienstag in Genf. Vor knapp 9 Jahren, im August 2017, seien rund 57.000 muslimische Rohingya aus dem buddhistisch geprägten Myanmar vertrieben worden. Schon in den Jahrzehnten vorher hätten viele Rohingya aus Myanmar flüchten müssen. Die meisten von ihnen harrten nun in Camps in der Stadt Cox Bazar in Bangladesch aus. Seit Anfang Januar steht Myanmar vor dem Internationalen Gerichtshof wegen des Vorwurfs des Völkermords an der muslimischen Rohingya-Minderheit vor Gericht. Gambia reichte die Klage vor etwa 7 Jahren vor dem höchsten UN-Gericht ein. Im vergangenen Monat hätten die UN in Bangladesch in Abstimmung mit der dortigen Regierung internationale Mittel in Höhe von 710 Millionen US-Dollar gefordert, um Rohingya-Flüchtlinge und lokale Aufnahmegemeinden zu unterstützen. Trotz wachsender Bedürfnisse der betroffenen Kinder, Frauen und Männer liege der geforderte Betrag um 26% unter dem Vorjahreswert. Die USA unter Präsident Donald Trump und anderen vermögenden Länder haben in jüngster Zeit die Zahlungen für humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit teilweise stark gekürzt. Die UN und Partner müssen deshalb die Hilfen für die Opfer von Kriegen, Naturkatastrophen und Klimaschocks herunterfahren.
US-Außenminister Marco Rubio erklärte vor Abgeordneten, der Vorschlag des israelischen Premierministers Benjamin Netanyahu, 70% des Gazastreifens zu besetzen, sei nicht Teil des Plans der Trump-Administration zur Beendigung des Krieges. Angesichts scharfer Fragen zur humanitären Lage wies Rubio die Behauptungen zurück, die Regierung habe die Krise im Gazastreifen ignoriert. Auf Netanyahus Anweisung zur Übernahme des palästinensischen Gebiets angesprochen, bekräftigte er, dies ist nicht Teil dieses Plans. Trotz einer Waffenruhe, die am 10. Oktober 2025 in Kraft trat, hat Israel bei fast täglichen Angriffen und Verstößen gegen die Waffenruhe 932 Palästinenser getötet.
In Österreich hat ein Prozess gegen den ehemaligen Leiter des allgemeinen Geheimdienstes in der syrischen Stadt Raqqa und einen früheren hohen Polizeibeamten wegen Folter und Misshandlung von Regimegegnern begonnen. Die beiden Männer, die dort vor mehr als einem Jahrzehnt unter der Führung von Ex-Machthaber Bashar al-Assad tätig waren, plädierten auf nicht schuldig. Ich bin unschuldig, sagten der Hauptangeklagte Khaled al-Ha und der Mitangeklagte übereinstimmend über einen Dolmetscher am Montag am Wiener Landesgericht. Dem Gericht zufolge sollen die zwischen April 2011 und März 2013 auf Anordnung der syrischen Zentralregierung und des Nationalen Sicherheitsbüros die Misshandlung von 21 inhaftierten Mitgliedern einer zivilen Protestbewegung befohlen oder nicht untersagt haben. Dem ehemaligen Brigadegeneral Khaled al-Ha werden die Verbrechen der Folter, der schweren Nötigung, der geschlechtlichen Nötigung sowie zahlreiche Fälle schwerer Körperverletzung zur Last gelegt. Dem Mitangeklagten werden schwere Körperverletzung, schwere Nötigung und geschlechtliche Nötigung vorgeworfen. Im Fall einer Verurteilung drohen beiden bis zu 10 Jahre Haft.
Im Jahr 2025 hat die Deutsche Antidiskriminierungsstelle eine Rekordzahl von 13.000 Hilfsersuchen verzeichnet, darunter 4.500 formelle Beschwerden, von denen 43% rassistische Diskriminierung betrafen. Die Bundesbeauftragte für Menschenrechte, Ferda Ataman, erklärte, dass rassistische Einstellungen immer mehr Fuß fassen und warnte, dass dies zu schwerwiegenden Formen der Diskriminierung führe. Sie führte Vorfälle wie Beleidigungen am Arbeitsplatz, Diskriminierung beim Wohnungsmarkt und ungleichen Zugang zur Gesundheitsversorgung aufgrund von Aussehen, ethnischer Zugehörigkeit oder Religion an. Rassismus und Diskriminierung verschwinden nicht von selbst, vor allem wenn die Menschen glauben, dass Diskriminierung ungestraft bleibt, erklärte sie und forderte strengere gesetzliche Maßnahmen. Sie warnte zudem, dass die zunehmende Einwanderungsfeindlichkeit sowohl für die Gesellschaft als auch für die Wirtschaft schädlich sei.
Und zum Schluss eine Sportmeldung, meine Damen und Herren. Türkei hat mit einem deutlichen Sieg gegen Nordmazedonien in die Vorbereitungen auf die FIFA-Weltmeisterschaft gestartet. Die türkische Fußballnationalmannschaft feiert am Montag im Çobani-Stadion des Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Sportkomplexes in einem Vorbereitungsspiel einen 4:0 Kantersieg gegen Nordmazedonien. Nach dem Spiel sagte der Verteidiger Mert Müldür: "Wir setzen unsere Arbeit sehr gut fort. Wir bereiten uns bestmöglich auf die Weltmeisterschaft vor. Langsam steigt auch die Spannung. Wir warten mit großer Vorfreude auf die Weltmeisterschaft." Müldür wies darauf hin, dass Nordmazedonien ein schwieriger Gegner sei und erklärte, man sei mit dem Ergebnis und der Tatsache, dass es keine Verletzungen gegeben habe, zufrieden. "Das 4:0 war sehr schön. Es gab auch keine Verletzungen. Das ist das Wichtigste", sagte er.
Meine Damen und Herren, Sie hörten die Nachrichten.
Meine Damen und Herren, weiter geht es mit Musik. Sie hören Sezen Aksu mit dem Song "El Alem".
göğsüme vurdum sensin. Öfke dolu şehirlerde vurdum sensin. Yerlere göklere de
ruhmreiche türkische Sportler.
Heute sprechen wir über einen Sportler, der sich mit goldenen Buchstaben in die Basketballgeschichte eingetragen hat und Türkiye in der härtesten Liga der Welt auf höchstem Niveau vertreten hat. Er war der erste türkische Sportler mit einem NBA-Meisterschaftsring, der erste türkische Basketballspieler auf der All-Star-Bühne. Ein Charakter, der in den Straßen von Yalova 1 gegen einen Fußball trat und niemals von der NBA träumte, doch das Leben führt ihn genau dorthin. Vorhang auf für Memo, Mehmet Okur. Die Geschichte beginnt am 26. Mai 1979 in Yalova. Als einziger Sohn des Gemeindebeamten Abdullah Okur und der Hausfrau Nimet Okur geboren, verbringt Mehmet seine Kindheit zunächst als Torwart im Fußball. Doch je größer er wird, desto sinnloser erscheint das Torwartspiel. Eines Tages wird klar, dass seine langen Arme nicht ins Tor, sondern unter dem Basketballkorb gehören. Das erste Zeichen dafür kommt über einen Fernsehbildschirm. Der junge Mehmet verfolgt NBA-Spiele mit großer Begeisterung und erkennt, dass Basketball wie für ihn gemacht ist. Mit 14 Jahren beginnt Okur mit Basketball und fällt dank seiner Größe und Koordination schnell auf. Seine Profikarriere startet bei Oyak Renault. Anschließend trägt er das Trikot von Tofaş und gewinnt zweimal hintereinander die türkische Liga in der Saison 1998 bis 1999 und 1999 bis 2000. Nach der Auflösung von Tofaş wechselt Okur zu Efes Pilsen und erreicht in der Saison 2001-2002 seine dritte Meisterschaft. Gleichzeitig feiert er mit Efes Pilsen auch wichtige Erfolge auf europäischer Bühne. Ein im Fußball verlorener Torwart verwandelt sich in eine dem Basketball geschenkte Legende. Beim NBA Draft 2001 wird Okur von den Detroit Pistons in der zweiten Runde an 38. Stelle ausgewählt. Doch Mehmet trifft für jene Zeit eine ungewöhnlich reife Entscheidung. Obwohl er gedraftet wurde, geht er nicht sofort in die NBA, sondern bleibt noch eine Saison bei Efes Pilsen, um sich weiterzuentwickeln. Geduld und Selbstvertrauen, genau das beschreibt Memos Persönlichkeit. 2002 unterschreibt er bei Detroit und betritt die NBA-Bühne. In seiner ersten Saison erzielt er hinter Stars wie Chauncey Billups, Ben Wallace und Richard Hamilton in 72 Spielen durchschnittlich 6,9 Punkte und 4,7 Rebounds. In der zweiten Saison sinken seine Einsatzzeiten nach der Verpflichtung von Rashid Wallace. Dennoch liefert er weiterhin 9,6 Punkte und 5,9 Rebounds im Schnitt. Am Ende der Saison 2003-2004 besiegen die Detroit Pistons die Los Angeles Lakers im Finale mit 4:1 und werden NBA-Champion. Okur steckt sich den Meisterschaftsring an den Finger und schreibt als erster und bis heute einziger türkischer Sportler mit diesem Erfolg türkische Sportgeschichte. Anschließend unterschreibt er bei den Utah Jazz einen Vertrag über 6 Jahre und $50 Millionen. Während seiner 7 Jahre in Salt Lake City wird Okur zu einer Schlüsselfigur des Teams. Bereits in seiner 2. Saison dort macht er mit durchschnittlich 18 Punkten pro Spiel weltweit auf sich aufmerksam. Doch seine entscheidenden Würfe in den letzten Sekunden erhält er von den Fans den Spitznamen Money Man. Dass ein 2,11 Meter großer Spieler konstant 3-Punkte-Würfe treffen konnte, galt damals beinahe als revolutionär. Er war einer der ersten Vorreiter des modernen Stretch Big, Spielstils, der heute die NBA prägt. 2007 wird Okur wegen der Verletzung von Allen Iverson und Steve Nash in das Team der Western Conference berufen und damit der erste türkische Basketballspieler, der zu einem NBA All-Star-Spiel eingeladen wird. Türkiye verfolgt diese Nacht voller Begeisterung vor dem Bildschirm. 2 Jahre später, am 12. Januar 2009, erzielt er gegen die Indiana Pacers 43 Punkte und stellt damit einen Karrierebestwert auf. Im selben Jahr verlängert er seinen Vertrag bei den Utah Jazz um 2 Jahre und $21 Millionen. Am 17. April 2010 reißt sich Okur im Playoff-Spiel gegen die Denver Nuggets die Achillessehne. Dadurch verpasst er sowohl die Playoffs als auch die Basketball-Weltmeisterschaft 2010, die in Türkei ausgetragen wird. Nach einer langen Rehabilitationsphase kehrt er zwar aufs Parkett zurück, doch wiederkehrende Verletzungen überschatten seine letzten Jahre. 2012 erklärt er im Alter von 33 Jahren seinen Rücktritt und verabschiedet sich mit bewegenden Worten. Ich beende meine Basketballkarriere, die ich 1993 im Alter von 14 Jahren begonnen habe, nun mit 33 Jahren. Wegen der Verletzungen der letzten 3 Jahre habe ich verstanden, dass ich nie wieder der alte Memo Okur sein werde. Doch Basketball lässt ihn nicht los. Zwischen 2014 und 2016 arbeitet Okur als offizieller Botschafter der Utah Jazz. Im September 2016 unterschreibt er bei den Phoenix Suns als Development Coach und wird damit auch der erste türkische Staatsbürger in einem NBA-Trainerstab. Heute haben wir nicht nur über einen Basketballspieler gesprochen, sondern über eine Geschichte des Durchhaltevermögens, über die Reise eines Jungen, der in den Straßen von Yalova als Torwart begann und schließlich in Detroit die Meisterschaftstrophäe gewann, sowie auf der NBA All-Star-Bühne die türkische Flagge repräsentierte. Mehmet Okurs Karriere beweist jungen Sportlern bis heute, dass ein später Durchbruch niemals das Ende bedeutet, dass das Wichtigste darin besteht, niemals den eigenen Ehrgeiz zu verlieren. Zum Abschluss unseres Programms lassen wir Sie mit der Begeisterung jener historischen Meisterschaftsnacht von 2004 allein. Vergessen Sie nie, Erfolg beginnt, genau wie bei Memo, damit, die Rolle abzulehnen, die andere einem zuschreiben und die eigene Geschichte selbst zu schreiben. Auf Wiederhören.
Ruhmreiche türkische Sportler.
Meine Mutter, weiter geht es mit Musik. Sie hören Cenk Eren mit dem Song Kiraz Mevsimi, Jahreszeit der Kirschen.
Bir daha ben hiç olmadım eskisi gibi. Güvenmedim bir daha hiç sakladım kendimi. İnceliklerini öğrendim aşk oyunlarının. Aslında çoktan eğlendim saymazsa kalbimi. Yok güzelim mersi, yok aşkı ben üzerim, üzerim.
Nur wenige Länder weltweit können das. Der Countdown für das nationale Luft-SOG-Flugzeug läuft. Die türkische Verteidigungsindustrie wird auch weiter mit neuen und äußerst strategischen Projekten von sich reden lassen. Eines der Vorzeigeprodukte, von dem wir in naher Zukunft hören werden, ist die Luft-SOG. Bei dieser Arbeit, zu der zahlreiche inländische Unternehmen, allen von Aselsan und TUSAŞ, beigetragen haben, wurden bereits große Fortschritte erzielt. Die kürzlich durchgeführten Testflüge wurden erfolgreich abgeschlossen. Doch was tun Luft-SOG-Flugzeuge eigentlich und warum sind sie so wichtig? Welche Fähigkeiten wird Türkei erlangen, wenn diese Flugzeuge in den Bestand aufgenommen werden? Die Antworten auf diese Fragen und mehr hat der Analyst für Verteidigungsindustrie Ahmet Alemdar gegenüber Terte Haber erläutert und wir geben dieses interessante Gespräch nun an Sie weiter. Was genau ist die Aufgabe der Luft-SUG-Flugzeuge? Alemdar nähert sich dem Thema zunächst über die Wortbedeutung. Er erklärt, dass das Kürzel SUG im Begriff Luft-SUG für Stand-off-Jammer, also Abstandsstörender, steht und Luft-SUG dementsprechend luftgeschütztes Abstandsstören bedeutet. Wie der Name schon sagt, wird Luft-SUG für Plattformen verwendet, die ihre Mission weit entfernt von riskanten Gebieten ausführen können, in denen der Feind intervenieren könnte. Alemdar stellt fest, dass diese Flugzeuge über eine hochentwickelte Ausrüstung verfügen und daher extrem spezifische Rollen übernehmen. Wir müssen betonen, dass Türkei zuvor kein spezielles Missionsflugzeug mit derart fortschrittlichen Fähigkeiten besaß. Nach dem Projektstart waren wir mit verschiedenen Embargos und komplizierten Prozessen konfrontiert. Am Ende bereitet es sich jedoch nun auf den Dienstantritt vor. Man darf Luft-SUG nicht nur als Flugzeug beobachten. Es repräsentiert ein ganzes Ökosystem mit all seinen verwandten Systemen, Softwarekomponenten und Bodenelementen. Es ist extrem schwierig, so etwas fertig zu kaufen. Selbst wenn Sie ein Land finden, das Ihnen all diese Technologien überlässt, müssen Sie dafür einen sehr hohen Preis bezahlen. Zivile Flugzeuge werden mit hochmodernen Systemen ausgestattet. An dieser Stelle teilt Alemdar auch einige Details zum Flugzeug selbst mit. Er erklärt, dass für das System anstelle eines militärischen Transportflugzeugs zivile Business Jets vom Typ Bombardier Global 6000 bevorzugt wurden. Den Grund, warum dies auch weltweit meistens so gehandhabt wird, fasst er wie folgt zusammen. Sie können in kürzerer Zeit höhere Attitüden und Geschwindigkeiten erreichen. Zudem können sie sehr lange in der Luft bleiben. Er unterstreicht jedoch, dass der Umbau dieser Flugzeuge äußerst anspruchsvoll ist und fährt fort. Man muss ingenieurtechnische Probleme lösen, die sich sowohl aus dem Design als auch aus der Besteckung ergeben. Luft-SUG ist ein integriertes Flugzeug für die elektronische Kampfführung. Das bedeutet, dass sowohl elektronische Unterstützungsmaßnahmen, kurz EUM, als auch elektronische Gegenmaßnahmen, kurz EGM, in einem einzigen Flugzeug vereint sind. Mit der Ausrüstung für die elektronische Unterstützung wird es möglich sein, feindliche Systeme wie Radar und Kommunikation aus der Ferne abzuhören und zu verfolgen. Mit der Ausrüstung für elektronische Gegenmaßnahmen können die besagten feindlichen Systeme gestört und getäuscht werden. Das Ergebnis, eigene Kräfte können in einem gegnerischen Luftraum, dessen Fähigkeiten lahmgelegt wurden, sicher operieren. Wenn all dies mit anderen Elementen wie der befreundeten Luftverteidigung und der elektronischen Kampfführung kombiniert wird, entsteht ein enormer Kraftmultiplikator. Was wird sich mit Luft-SUG ändern? Laut Ahmet Alemdar wird Türkei mit Luft-SUG in der Lage sein, den Feind blind, taub und kommunikationsunfähig zu machen. Er weist darauf hin, dass Luft-SUG in Friedenszeiten zur Abschreckung dient, während es in Kriegszeiten eine spielverändernde Kraft sein wird, und schließt seine Worte wie folgt ab. Dass unser Land seine fortschrittlichen Fähigkeiten zur elektronischen Kampfführung in den Himmel trägt, ist an sich schon ein Wendepunkt. Es ist gut möglich, dass sich dies in Zukunft auch in anderen Formen wie IHSOG, unbemanntes SOG-Systeme, zeigt. Diese Schritte werden die Grundlage dafür bilden, dass die türkischen Streitkräfte Doktrinen entwickeln, die in der Region und weltweit als Vorbild dienen. Im Kern bedeuten all diese Fähigkeiten, dass die gemeinsame Einsatzfähigkeit von Land-, See- und Luftstreitkräften die Struktur, die wir als Stahlkuppel bezeichnen, weiter stärken wird. Schließlich darf man eines nicht vergessen. Türkei erlangt diese Fähigkeiten, die nur sehr wenige Länder auf der Welt beherrschen, zunächst für sich selbst. Anschließend teilt es sie mit befreundeten und bürgerlichen Staaten. Ich denke, dass man wegen Luft-SUG oft an die Tür von Ankara klopfen wird und dass dies ein wichtiges Machtinstrument sein wird. Auf Wiedersehen! Meine Damen und Herren, weiter geht es mit Musik. Sie hören Yaşar mit dem Song Sebepsiz Fırtına, grundloser Sturm.
Bir sebepsiz fırtına kardeşidir. Umut aşkın kalan elinde avucunda girilir büyür bir sebepsiz fırtına. Kardeşidir umut aşkın kalan elinde avucunda. Fırtınalardan kurtar beni ya, batırma gemilerimi. Umutlar aşkın teknesi ya, umutlarım tükendi. Ay ay ay, sensiz olmuyor, yerine konmuyor. Kimsenin eli senin gibi dokunmuyor. Karlara inat yürürüm yollarına. Adını camlara yazdım okunmuyor. Sensiz olmuyor, yerine konmuyor. Kimsenin eli senin gibi dokunmuyor. Karlara inat yürürüm yollarına. Adını camlara yazdım okunmuyor. Kurtar beni, batırma gemilerimi. Umutlar aşkın kardeşi ya, umutlarım bulutlanır, adına dümlenir. Ay ay ay, sensiz olmuyor, yerine konmuyor. Kimsenin eli senin gibi dokunmuyor. Karlara inat yürürüm yollarına. Adını camlara yazdım okunmuyor. Sensiz olmuyor, yerine konmuyor. Kimsenin eli senin gibi dokunmuyor. Karlara inat yürürüm yollarına. Adını camlara yazdım okunmuyor. Sensiz olmuyor, yerine konmuyor. Kimsenin eli senin gibi dokunmuyor. Karlara inat yürürüm yollarına. Adını camlara yazdım okunmuyor. Sensiz olmuyor, yerine konmuyor. Kimsenin eli senin gibi dokunmuyor. Karlara inat yürürüm yollarına. Adını camlara yazdım okunmuyor.
Persönlichkeiten der türkischen Welt.
Willkommen zu einer neuen Folge unserer Sendereihe Persönlichkeiten der türkischen Welt. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Mahtum Kulupra, der Shakespeare der ogusisch-turkmenischen Welt. Sie hören eine Bewertung des Experten für internationale Beziehungen, Dr. Cemil Doğaç İpek. Kann eine einzige Persönlichkeit zugleich die Sprache und die kollektive Seele einer Nation formen? Die Geschichte ist nur selten Zeugen dessen geworden, dass ein Dichter in Abwesenheit staatlicher Institutionen allein mit seinen Versen eine nationale Identität erschafft, ontologische Konflikte zwischen Stämmen befriedet und eine gemeinsame Zivilisationsvorstellung hervorbringt. Mahtum Kulupura, die Stimme und der Atem der turkmenischen Welt, ist weit mehr als ein Literat. Er ist der geistige Architekt und das gesellschaftliche Gewissen eines Volkes, das aus den Trümmern seiner Zersplitterung neu geboren wurde. Mahtum Kulus Stellung in der Literaturgeschichte erklärt sich nicht allein durch seine Dichtung, sondern vor allem dadurch, dass seine Sprache zu einer etablierten Kultursprache erhob, während in Zentralasien des 18. Jahrhunderts das Chagataische, die vorherrschende Literatursprache war, entschied er sich, obwohl er diese Tradition vollständig verinnerlicht hatte, bewusst dafür, das Oguzisch-Türkische, also die turkmenische Vollsprache, auf die Ebene einer Schriftsprache zu heben. Dieser Schritt hatte für die turkmenische Sprache eine ähnlich prägende Bedeutung wie Shakespeare für die englische Literatur. Mahtum Kulu, der seine Ausbildung an den bedeutendsten Bildungszentren seiner Zeit, der Kukeldash Madrasa in Bukhara und der Shirgazi Madrasa in Riva, absolvierte, erlernte die Feinheiten des Arabischen, Persischen und des grenzenlosen Meeres der türkischen Sprache von seinem ersten Lehrer, seinem Vervater Devlet Mehmet Azadi. Während Azadi an der Tradition einer gemeinsamen türkischen Schriftsprache festhielt, überführte Mahtum Kulu diese in die lebendige Sprache des Volkes. Diese revolutionäre Entwicklung machte die Dichtung insbesondere für Gemeinschaften wie die Turkmenen im Iran, die weder über ein eigenes Schulwesen noch über staatliche Institutionen verfügten, zu einer regelrechten Bildungsinstitution. Das Pseudonym Pra, das der Dichter verwendete und das später untrennbar mit seinem Namen verbunden wurde, ist nicht nur eine literarische Wahl, sondern Ausdruck einer Lebensphilosophie. Das aus dem Persischen stammende Wort bedeutet Trennung und spiegelt die tiefe Trauer wider, die aus dem frühen Verlust seiner Geschwister, seiner Eltern und später auch seiner Kinder erwuchs. Aus wissenschaftlicher Perspektive betrachtet ist dieser Zustand der Trennung jedoch nicht bloß persönliches Leid, sondern zugleich Ausdruck einer mystischen Sehnsucht und Fremdheit auf dem Weg zu Gott. Als Angehöriger der Nakhshibendi-Tradition verwandelte Mahtum Kulu sein persönliches Leid in eine Rhetorik gesellschaftlicher Standhaftigkeit. Die turkmenische Welt seiner Zeit war geprägt von den erbitterten Auseinandersetzungen der fünf großen Stämme, die unter den harten Bedingungen der Karakum-Wüste um Wasser und Weideland kämpften. In einer Epoche, in der Wasserkriege und Stammeskonflikte das soziale Gefüge zerstörten, nutzte Mahtum Kulu die Dichtung wie ein politisches Manifest und einen Friedensvertrag. Seine berühmte Vision, wenn wir fünf einem Staat dienen würden, war ein mit Versen gerichtetes Staatsprojekt zu einer Zeit, als es noch keine politische Autorität gab. Seine Gedichte waren nicht nur Quelle ästhetischen Genusses, sondern dienten in Stammesversammlung als rechtliche Orientierung und Instrument gesellschaftlicher Versöhnung. Er war weniger ein Dichter als vielmehr ein Prediger, der seiner Gemeinschaft moralische Richtung verlieh. Mahtum Kulu verfügte über einen geistigen Horizont, der weit über geografische Grenzen hinausreichte. Obwohl er weite Regionen von Afghanistan bis Indien bereiste, nahm Anatolien in seinem Herzen stets einen besonderen Platz ein. Wie er in seinen Gedichten offen zum Ausdruck brachte, bezeichnete er Anatolien als Ozean der Heiligen und verlieh seiner Sehnsucht nach diesen Ländern in seinen Versen Ausdruck. Obwohl er Anatolien nie persönlich besuchte, spiegeln seine Werke die mystische Tiefe von Yunus Emre und die lyrische Begeisterung Karaca Oğlan's wider. Dies ist einer der deutlichsten Belege für die große kulturelle Kontinuität und die geistige Verwandtschaft, die die Tradition von Ahmet Yesevi in der gesamten türkischen Welt hervorgebracht hat. Musik. Mahtumkulu's Vermächtnis ist weit mehr als statisches Bibliothekwissen, es ist ein lebendiger Organismus, der in den Erinnerungen des Archiven des Volkes fortlebt. Trotz der strengen Zensur während der Zeit der Sowjetunion und des Verbots einiger seiner Gedichte bewahrte das turkmenische Volk seine Werke im Gedächtnis und gab sie von Generation zu Generation weiter. Auch im heutigen Turkmenistan gilt Mahtumkulu noch immer als gesellschaftliche Autorität. Wenn ein Streit entsteht oder eine Versammlung zusammentritt, beginnt man häufig mit einem seiner Verse, der als unangefochtene Referenz gilt. Keine Hochzeitsfeier beginnt, ohne dass seine Gedichte vorgetragen werden. Dies ist eines der eindrucksvollsten Beispiele dafür, wie lebendig ein Dichter selbst Jahrhunderte später im Alltag, im Rechtsverständnis und in den Freuden eines Volkes bleiben kann. Mit den prägnanten Worten des großen kirgisischen Schriftstellers Genghis Aitmatov: Das 18. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Dichtung Mahtumkulus. Mahtumkulu Pıra war ein universelles Genie, das die Weisheit der Vergangenheit mit den Realitäten der Gegenwart verband und die Einheit der Zukunft bereits zu seiner Zeit gestaltete. Er bewies uns, dass wahre Einheit nicht allein durch geografische Grenzen entsteht, sondern durch die Gemeinschaft von Sprache, Moral und Herzen. Sie hatten eine Bewertung des Experten für internationale Beziehungen, Dr. Cemil Doğaç İpek.
Persönlichkeiten der türkischen Welt.
Meine Damen und Herren, zum Schluss noch einmal Musik Sören Pınar Aylin mit dem Song Ben Bahar Hazırım, ich bin bereit für den Frühling.
I'm
aman vermem zarar görsün yüreğim. Senin gönlün ah bütün dileğim. Al canımı ver aşkını ben yine de razıyım. Sar bedeni gel yanıma ben baharı hazırım. Al canımı ver aşkını ben yine de razıyım. Sar bedeni gel yanıma ben baharı hazırım.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
This is the voice of Türkiye.
Hier ist die Stimme Türkiye's.
Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
اینجا Ankara, Radio صدای ترکیه.
هنا إذاعة صوت تركيا.
Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Ovdi Radio Blast Türkiye.
Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Qui è la radio La Voce della Turchia.
Esta es La Voz de Turquía.
Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
Юфлет Зари и Турция.
这里是 土耳其 之声广播电台.
اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
Да, ترکیه رادیو да.
خصومه ترکیه زاین رادیو گایانه.
Петерчия радио Садгури Туркия Скма.
Овода Туркия Уни радиосы.
Аич радио Воча Туркия. Говорит голос Туркия.
Эфирда Туркия овоза.
Гитлеяр Туркияның тети радиосы.
Е садай Туркия.
Аңлават кунала Туркия овоза радиосы.
Эво и фонетис Туркия.
Ovdi Radio Glas Türkiye.
Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
İni adalah Radio Suara Türkiye.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
Este es Radio Voz de Türkiye.
Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
Zboruva glasot na Türkiye.
Efirde Türkiye Ovoz Radiosu.
It Türkiye Hangya Radio'ya.
Oldu Radyo Blast Türkiye.
Türkiye Ünü Radyosu.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Zum Abschluss das wichtigste in Schlagzeilen. Nach Worten von Außenminister Hakan Fidan wird der US-Präsident am NATO-Gipfel in Ankara teilnehmen. Das UN-Hilfswerk UNHCR hat zur weiteren Unterstützung der 1,2 Millionen Rohingya-Flüchtlinge in Bangladesch aufgerufen. Meine Damen und Herren, somit geht die deutschsprachige Sendung von TRT zu Ende. Die Sendung wurde von Hüseyin Bol und Murat Gökme moderiert. Die Tontechnik führte Gökhan Polat. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiedersehen.
İpleyer, Türkiye'nin ses radyosu. İpleyer, Türkiye'nin ses radyosu.